Wir sind ja auf dem Podcast auf dem Weg als Anwalt und bei mir zu Gast ist der Tobi Schaffner.
Hallo, Duri.
Er ist schon mal bei mir als Gast im Podcast und wir wissen, er ist geschult im Leben von Thomas von Aquin. Weißt du eigentlich etwas über die Arbeitsweise von Thomas von Aquin? Ist da etwas überliefert?
Oh je, ich habe es mal gewusst. Also, man muss sich vorstellen, das ist ja ein enormes Werk, das er, glaube ich, diktiert hat. An Schreiberling in seiner Stube. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass er ein totaler Workaholic war und dass da, glaube ich, die Schreiberling abgewechselt haben. Weil der Mensch einfach rausgepowert hat.
Munter weiter mögen.
Mhm. Aber also es wäre für die, die das seriös wissen wollen, um sich zu inspirieren, bin ich die falsche Quelle.
Ich finde es eben immer spannend zu sehen, wie andere Leute arbeiten. Und ich würde mich eben auch gerne darum mit dir über das Thema zu unterhalten.
Gerne, aber mal schauen, wo das hinführt.
Wichtig ist einfach, dass du ehrlich bist.
Versprochen.
Das Beste ist ja, wenn man sich wiederfindet und nicht findet, ah, der Tobi kann alles perfekt.
Ja, sicher.
Also du arbeitest als Anwalt bei Baldi und Garage.
Genau.
Ihr macht auch Strafrecht, aber wenig.
Ja, wir machen dort Strafrecht, was es braucht, würde ich sagen. Zu uns kommen vor allem, wenn es um Strafrechtsfragen geht, Opfer von Wirtschaftsdelikt. Und dann schauen wir natürlich mit denen an, ob es überhaupt sinnvoll ist, einen strafrechtlichen Weg zu beschreiten oder nicht.
Aber machen ihr auch beschuldigte Vertretungen?
Weniger.
Und dort im Wirtschaftsstrafrecht?
Nein, das ist dann mehr im Zufall überlassen.
Also dort sagen sie nicht, wir machen nur Wirtschaftsstrafrecht?
Ja.
Und was machst du denn sonst noch, wenn du nicht Strafrecht machst?
Es ist eine relativ eine breite, aber wirtschaftsrechtliche Ausrichtung. Also jetzt gerade im Zusammenhang mit den, sagen wir mal, so im weiten Sinn Wirtschaftsdelikt, kann das irgendetwas sein von Arrestlegung über Anerkennung von ausländischen Urteilen in der Schweiz und Vollstreckung, viel so ShKG-Geschichten und normale Forderungsprozesse. Es kann auch im Arbeitsrecht sein. Und was vielleicht ein bisschen seltsam ist, aber historisch so gewachsen, beraten wir auch und ich auch Versicherungsgesellschaften, aber eine spezielle Form von Versicherungsgesellschaften, sogenannte Captives. Das sind die Rückversicherer oder manchmal auch Erstversicherer von grossen Konzernen. Aber das interessiert jetzt wahrscheinlich die Hörer weniger, wie das genau funktioniert. Da geht es einfach darum, dass die Versicherungsprämie am Schluss im Konzern bleibt, weil die Prämie an eine konzerninterne Tochtergesellschaft fließt, Versicherungsprämie.
Also es interessiert mich insofern doch, als mich wundern, wie denn so ein so normaler Tag von Tobias Schaffner aussieht.
Oi. Jetzt war ich gerade in der Ferien.
Alles vergessen.
Alles vergessen. Normalität wieder in Frage gestellt. Hey, normaler Tag sieht, glaube ich, so aus, dass ich entweder schon kurz E-Mails gecheckt habe, die heim, um zu wissen, also, was neu sind.
Wenn stehst du dann auf?
Am 4 ab 6. Aber manchmal bin ich auch nahe am 5 Club unterwegs.
Super. Wieso 4 ab 6? Und weiss nicht 3 vor 5?
Einfach so.
Das ist einfach so. Ja. Und mit Wecker?
Oft braucht es ihn nicht. Ja. Oder der Wecker ist ein kleiner Mensch nebendran, der glaube ich auch etwa den Rhythmus hat.
Und das ist schon seit Kindheit so, dass du im Frühjahr Verwacher bist?
Auf keinen Fall. Extremste Mühe gehabt, früh aufzustehen, früher. Immer viel zu spät ins Bett, meistens die Aufgabe irgendwie zwischen Mitternacht und morgen um 1 mit Goulet Trois oder so gemacht, wenn überhaupt, und dann am Morgen nicht mehr aufstehen.
Gut, das ist in der Pubertät so, wo sich einfach der ganze Rhythmus verschiebt. Ja. Aber vor der Pubertät, weißt du noch, wie es war?
Nein, keine Ahnung mehr im Fall.
Frag mal deine Eltern.
Ja.
Also von mir gibt es so eine verleumderische Geschichte, die immer wieder erzählt wird. Ich sei einmal so, als Kind, als Kleinkind, kaum können reden, sei es 4 gewesen, es sei die erste Sonnenstrahlen durch die Lamellen gedrungen. vielleicht in der Ferien im Zimmer der Eltern geschlafen und dann habe ich einmal rumgeschrien, Juhu, es tagt schon.
Ja, kann ich mal schauen. Zweifeln ein bisschen, dass ich zu dieser Klasse gehört habe.
Also 4 ab 6.
Ja, und dann schaue ich, dass ich so zwischen 8 und halb 9 im Büro bin.
Ja, und die E-Mails hast du schon gecheckt?
Ja, eben seit ich deinen Podcast gehört habe mit schlechtem Gewissen, weil ich weiss jetzt ein bisschen, das sind so Leerläufe. Da musst du es eh nochmal anschauen. Eben,
musst du es nochmal anschauen.
Das ist eigentlich ein bisschen blöd, aber ich mache es irgendwie trotzdem.
Reine Neugier.
Ja, es sind dann auch nicht so viele meistens. Und ich bin so jemand, der unterwegs und mein Arbeitsweg ist 5 Minuten, also ist jetzt nicht so viel Zeit zum Nachdenken. Aber das schafft einfach dann schon ein bisschen im Hintergrund, irgendwie, was
aber
ich gesehen habe.
Aber es würde auch sonst schaffen.
Ja, aber dann bin ich irgendwie ein kleiner Plan, mit was ich dann will anfangen, habe ich dann schon.
Ah, dann machst du erst am Morgen, dann machst du nicht am Abend.
Nein, noch nie geschafft.
Aha,
weißt, hervorragende Idee, aber.
Eben, wenn du da jetzt rauslaufst, würde ich noch den morgigen Tag planen.
Nein. Ich finde das natürlich super.
Nein, das ist nicht besser aber, oder schlecht.
Und das hängt, glaube ich, auch von der Arbeit ab. Also, meistens habe ich nicht irgendwie so, Fristen durchgetaktet. Montag, Dienstag, Donnerstag und dann wieder am Dienstag. Und das sind ein bisschen längere Perioden, weil die Verfahren vielleicht grösser sind oder halt eben auch noch beratende Tätigkeit dabei ist.
Also, jetzt sind wir auf dem Weg ins Büro. Es ist Viertel ab 8.
Ja, und dann, also.
Dann stürzt du zur Kaffeemaschine?
Ja, nein, ich habe einen viel besseren Kaffee daheim. Das ist ein schlechtes Zeichen, wenn ich dann schon zur Kaffeemaschine würde gehen. Nein, stellst den Computer an und besprich mich kurz mit meiner Assistentin, was sie machen könnte, um mir weiterhelfen und an welche Termine sie mich erinnern. Und nachher fange ich wirklich ziemlich planlos an, das, was mich wahrscheinlich am meisten belastet, aber nicht unbedingt das Wichtigste ist, einfach mal aus dem Weg zu räumen. Meistens irgendeine E-Mail beantworten oder so etwas.
Und das finde ich super.
Und dann ist das Problem ein bisschen, also es tut einem zwar gut, aber wenn man dann so etwas Grösseres hat, kommt man ein bisschen spät am Vormittag erst dazu. Mhm. Und dann ist meine Angewohnheit aber meistens erst so um 2 oder halb 3 in Berner Mittagessen kaufen, wenn ich überhaupt eins brauche. Und dann so ein bisschen einen längeren Block haben für etwas Grösseres.
Also du isst daheim richtig zum Morgen?
Ich bin speziell, ich esse ungefähr den ganzen Morgen bis um 12 Uhr irgendetwas. Also ich nehme von zuhause noch Essen mit und ich habe schon zuhause gegessen und vielleicht esse ich noch 2 Mal zum Morgen im Büro während dem Arbeiten, dann schon mal mit einem Kaffee.
Aber was isst du denn?
Oft Porridge und wenn meine Frau nicht Porridge macht für uns oder ich mal, dann hole ich meistens so kleine Panettone in irgendeinem kleinen Italiener bei uns in der Nähe. Und dann ist es ein Panettone oder 2.
Jetzt, ich meine, es ist schade, dass wir jetzt da nicht das Video laufen haben, weil der Tobi Schaffner ist ein Riesensprenger. Ist aber jeden Tag seine Panettones.
Also ich kann das nur empfehlen, einfach die ganze Zeit essen, aber nie...
Panettone-Diät.
Genau, ja.
Also, und dann schaffst du es bis um 2.
Genau, und dann tut mich der Hunger rauslocken.
Und wenn du dann jetzt konzentriert an einer grösseren Sache schaffst, bist du dann telefonisch zu erreichen oder machst du da Mauer rauf?
Ich werde nicht so verfolgt vom Telefon. Also, was ich noch ein bisschen konsequenter mache, ist wahrscheinlich meine E-Mails nicht beachten während dieser Zeit.
Ah, das machst du gleich.
Ja, aber schon klingt mir oft, dass ich dann vielleicht schnell schaue, aha, ja, der hat geschrieben, ist jetzt nicht das Wichtigste, jetzt muss ich vorankommen.
Mhm. Gut, und dann holst du dir um 2 im Berner eine feine Wehe.
Genau, ja.
Gibt es den Berner
noch? Ja. Zum Glück und ihre Wehen haben sie auch noch. Ja, aber sie gehören jetzt zu Bachmann, glaube ich.
Ja.
Aber zum Glück haben sie so ein paar von ihren besten Sachen und natürlich gehören die Weihe dazu, haben sie ein neues Konzept übergerettet.
Ja, alles andere wäre ja sinnfrei.
Es gibt auch 40 Cremeschnitte, das würde natürlich dich und den Frank freuen.
Herausragende Cremeschnitte.
Ich habe noch keine probiert. Ich will zuerst in Scharberger gehen. Mein Bruder wohnt dort in der Nähe.
Hey, unbedingt. Also, dann bist du um 2 beim Berner.
Und dann, leider, nehme ich dann die gute Wehe oft zurück und trinke dann einen Kaffee dazu vor dem Computer.
Ah, du machst gar keine Pause?
Ja, meine Pause ist einfach kurz rausgehen und dann wieder zurückgehen. Das ist manchmal ein guter Reset, um zu wissen, okay, jetzt kommst du dann zurück und dann musst du unbedingt das und das als nächstes erledigen. Aber ja, das habe ich mich ein bisschen angewöhnt, nicht wirklich so Pause machen. Ich glaube, Corona macht es fast noch schlimmer.
Ja, ja.
Früher bin ich am liebsten noch ins Gym gegangen am Mittag, um jetzt morgen wieder abtrainieren. Aber mit Corona habe ich keine Lust mehr auf Gym.
Mhm.
Ja, und dann arbeite ich bis am 17:45 oder 18:06. Und dann schnell heim. Abmachung ist Punkt 6 die heißt da. Und nachher, wenn unser Sohn schläft, dann arbeite ich manchmal noch mal arbeiten. Halt im Moment oft für das Netzwerk Privatklägerschaft dann noch etwas machen. Ja, und so sind meine Tage und einer fließt in den nächsten. 4:00 bis 6:00 geht es wieder los.
Und wie alt ist euer Sohn?
Der ist jetzt 13 Monate.
Gut, das ändert aber nochmal alles. Wie war es denn vor dem Sohn gewesen?
Ja, habe ich es einfach nie pünktlich heimgeschafft. Ja, also ähnlich, aber also ich arbeite jetzt am Mittwoch nicht.
Also schaffst du 80% oder schaffst du 100% auf 4 Tage?
Ja, ich schaffe schon mehr als 80%. Also wahrscheinlich sogar deutlich mehr, aber ich bin auch happy, dass ich den Mittwoch frei habe. Also es ist extrem angenehm, es ist eine Insel. Aber
was heisst denn für dich frei?
Ja, in dem weiten Sinn vom Wort. Also am Mittwoch mache ich wirklich nichts anderes, als mich um den 13 Monate alten kümmern und mit dem Spass haben, den ganzen Tag. Da geht auch gar nichts anderes nebendran. Und das tut natürlich unendlich gut. Und dann eben kompensiere ich das ein bisschen am Wochenende oder am Abend oder so.
Und fällt das schwer, an diesem Mittwoch einfach nichts zu machen? Nicht einmal in die E-Mails hineinschauen?
Ja, bin ich nicht 100% konsequent. Also in kurzer Pause schaue ich vielleicht mal in ein E-Mail rein oder schreibe mal kurz ein E-Mail an meine Assistentin, ob sie etwas vorbereiten kann für den nächsten Tag. Aber viel mehr als das ist es, sagen wir, bis am Abend um 8 Uhr nicht und dann schläft er. Und nachher kann ich auch etwas machen, wenn jetzt etwas dringend ist.
Ich stelle mir das schön vor. Aber gleichzeitig kann ich mir das wie fast nicht vorstellen, so den Mittwoch wirklich frei zu haben. Aber ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir in anderen Sparten tätig sind.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Also klar musst du alle so versuchen zu manövrieren von deinen Klienten und Behörden und so, dass die möglichst dich am Mittwoch nicht suchen. Und das kann ich sicher viel leichter als du, weil ja, also die Sachen sind alle, die lassen sich schon verschieben oder planen. Das ist bis jetzt ganz gut gegangen.
Mhm.
Also heute hat zum Beispiel sogar eine Staatsanwältin mir extra erst heute angerufen, weil ich ihrer Assistentin vorgestern gesagt habe, sie müsste dann am Mittwoch nicht anrufen. Und das ist jetzt immer, ich warte jetzt seit 1,5 Jahren auf ihren Anruf. Also.
Also hätte sie noch einen Tag länger mögen warten.
Ja, genau, aber zum Glück hat sie dann den Sonderwunsch berücksichtigt. Sie hätte ja auch ein Spiel spielen können.
Und wie ist es mit den Ferien?
Nicht so schlecht. Also, letztes Jahr hatte ich 3 Wochen Vaterschaftsurlaub gehabt. Also Urlaub, wie sind alle Eltern, ist da
strenger als geschafft.
Muss man ein bisschen schmunzeln, dass das Urlaub heisst. Und dann, also ich kann schon Ferien machen, aber in den Ferien habe ich es noch selten geschafft, nicht auch mal etwas müssen zu schaffen.
Und hast du, es klingt jetzt zwar nicht so stressig, aber schlussendlich ist es wahrscheinlich schon sehr stressig. Also von 8 bis 6 eigentlich durchschaffen mit einem kurzen Spaziergang. Hast du irgendein Stressmanagement?
Also es ist definitiv intensiv. Nein. Also eben meine Mittwoch, wo so völlige Abschalttage sind. Trotz, also das paar Mal E-Mail checken oder so, durch den Mittwoch durch, ändert an dem nichts. Das ist wirklich wie eine Insel in der Woche. Ich gehe dann auch raus und dann ist einfach eine völlig andere Realität zählt. Auf eine ganz intensive Art, die macht, dass ich total abschalten kann. Und am Wochenende gibt es die Phase natürlich auch. Also, aber sonst bin ich schon so ein bisschen umtriebig. Und ich kann nicht ganz loslassen. Also, ich finde immer etwas, wo ich auch noch könnte.
Und gut, du kommst um 6 Uhr heim. Wahrscheinlich im Laufschritt, weil du spät dran bist. Und dann bist du sofort absorbiert, nehme ich an.
Genau.
Aber am 8. kommt vor dir dann wahrscheinlich wieder die Sache an Laufen im Hirn.
Ja, beim Abwaschen. Genau. Ist aber, es kommt auch wirklich auf den Tag drauf. Vielleicht reden wir heute am falschen Tag, weil ich jetzt noch aus der Ferien komme. Mhm. Aber definitiv heute Abend nach dem Podcast, weil ich weiss, dass jemand noch auf etwas wartet, morgen oder spätestens am Montag fängt das Hirn wieder an zu arbeiten.
Und wie schaltest du denn ab?
Ich glaube, ich schlafe einfach extrem. Ich schlafe traumlos, fast immer. Also,
das ist der Schöpfung.
Ja. Und sonst eben mit dem Kind. Also, aber es gibt schon nicht, also nicht so bewusst wie andere, die irgendwie eben gehen joggen, so wie du das machst oder so.
Und du gehst dann ins Bett, gehst früh oder gehst immer noch spät ins Bett?
Nicht immer. Also sagen wir, dreimal in der Woche am 10 und zweimal in der Woche am 9 und was haben wir noch? Nochmal 2 Tage spät, am Mitternacht oder so. Recht unregelmäßig.
Also eigentlich planlos. Einfach wie
nach Bedarf.
Nach Bedarf. Und dann liest du noch im Bett oder Tag, boom, Licht ab?
Ja, selten liest ich noch etwas oder liest vor.
Ja, aber das machst du ja.
Das mache ich, also ich lese meiner Frau vor.
Ich muss sagen, 13. Einmal am 13-monatigen Kind.
Ja, der schaut die Bücher an mit uns.
Mhm.
Ja.
Gut, jetzt wollen wir nicht unbedingt wissen, was deiner Frau vorliest.
Ja, im Moment dank dir und Gregor Münch achtsam worden.
Und lachen da gar nicht schief. Und erkennt sie dich nicht in diesem Buch?
Ja, doch, ich glaube schon ein bisschen. Also sicher weniger, als man jetzt irgendwie einen echten Milieuanwalt würde erkennen. Aber ich glaube, sie versteht schon, dass ich das ausgewählt habe.
Ja, und das ist ja auch, weißt du, es hat ja auch viel die Ehekonflikte.
Ja, so weit sind wir, glaube ich, noch gar nicht. Also ich weiß schon die Konstellation von ihm. Aber es hat noch nicht getatscht.
Und wenn wir schon beim Thema Bücher sind, hättest du ein paar Buchempfehlungen?
Ja, ich bin wieder falsch. Ich höre auf die Empfehlungen, die aus deinem Podcast auskommen. Und dann höre ich mir die an. Also drum, also die die Bücher noch nicht gelesen oder gehört haben, denen würde ich jetzt wirklich Joachim Meyerhoff seine Lesung von «Diese Lücke, ach, diese entsetzliche Lücke» empfehlen. Das ist grossartig. Das ist auch, ich meine, das ist dann natürlich stresslösend, so lachen können, wenn man das hört. Und die Dürrematt-Bücher, der Richter und seine Henker. Ja. So, also, das habe ich bei euch rausgezogen und hochgenossen. Und ich überlasse die Empfehlungen denen, die solche Qualität können, könnte empfehlen.
Das ist ja, der Meierhof ist ja vom Frank, der mit der Diskushernie im Spital liegt. Und ich lache jetzt, da ist es so, wahrscheinlich so grauenhafte Situation. Und er kommt den Meierhof geschenkt über und er muss, obwohl es ihm so schlecht geht, so schallend lachen.
Ja, ja, eben, das ist dann Katharsis. Das ist Medizin in Bestform.
Und ich finde eben auch, 18 Morden ist eben auch so ein Buch. Es ist ja nicht irgendwie grosse Kunst, aber es ist auch so ein Buch, du sitzt irgendwo und lachst einfach laut raus und alle rundherum denken, was ist mit dem los? Ich will das Buch auch lesen.
Also wenn ich das erste Mal gelesen habe, habe ich «Die Vermessung der Welt» von Daniel Kehlmann auch lustig gefunden. Und beim zweiten Mal nicht mehr so.
Ja.
Hätte ich nicht zweimal lesen.
Und gut, 18 Morden findest du auch nur einmal lustig.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ein schönes Buch für all die, die nach Südtirol fahren, ist «Eva schläft» von der Francesca Milandri. Also wenn man in Südtirol fährt, dann vorher, während oder nachher. Das ist genial.
Eva schläft. Aha. Und wenn wir jetzt noch auf unseren Beruf zurückgehen, gibt es da irgendein Use-Buch?
Ja, das ist... Ich habe noch gedacht, du kommst vielleicht mit dieser Frage.
Was muss man vom Thomas von Aquin gelesen
haben? Nein, also für unseren Beruf, ich glaube, wenn man viel Vermögensstrafrecht macht, sind, ich nenne es immer die goldigen Bände. Also die zu Geldwäscherei, wo der Staatsanwalt Scholl, wenn ich es mir recht im Kopf habe, geschrieben hat, zur Einziehung. Mhm. Also die sind, das ist super in meinen Augen. Eben auch juristisch extrem solid argumentiert. Also ich habe da grössten Respekt und das findet man nicht so schnell. Ja, und dann, also das Beste ist eh, deinen Podcast hören. und wirklich die Finesse rausziehen aus dem Podcast, aus dem Gespräch mit denen, die viel Berufserfahrung haben. Lesen ist überbewertet.
Ja, eben gerade der Meierhof, wo der Autor selber liest, wo ja dann auch von einem konservativen Publikum massiv angefindet wird, weil man findet, leck, ist das schlecht gelesen. Aber weil eben die Emotion mitgeht und er einmal selber auch muss lesen und
ja, auch muss lachen.
Auch alle Unzulänglichkeiten hast. Nein, das ist ganz gross.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So persönlich. Und das ist eben das Spezielle, glaube ich. Also diese persönliche Hörerlebnis, das geniesse ich. Ich bin ein riesen Podcast-Fan. Also ich höre so, schon seit etwa einem Jahrzehnt Podcast und das ist so ein mein Medium.
Ich glaube, das ist auch unsere Generation, die noch mit Kassetten aufgewachsen ist, die noch, weißt du, alles das Interaktive gar nicht gekannt hat und einfach stundenlang, weiß auch nicht, Heidi und TKKG und Biene Maya und die Schlümpfe.
Auf jeden Fall grossartig.
Gut, du kannst das alles wieder hören, genau. Mit deinem Sohn. Also, vielen Dank für den Einblick.
Ja, Duri, ich hätte gerne so vorbildhafte Tipps gehabt, wie wir seinen Tag strukturieren
soll. Entschuldigung, jetzt muss ich doch nachfragen. Jetzt bist du selber geschuld. Was hast denn du für eine Ordnung? Und hast du das digitale Büro oder hast du noch Papier?
Wir haben wir haben immer noch Papier als Grundregel. Ich versuche nebenan schon auch, dass es digital auch ist, also dass man das Zeug einscannt. Aber wir schicken alles handunterschrieben raus. Also wir sind da noch altmodisch. Ja. Und eine Ordnung, also alle die jetzt mein Büro schon mal gesehen haben, die werden jetzt nur mal lachen auf die Frage, weil es sieht schlimm aus. Aber ich arbeite daran.
Und was ich auch noch möchte sagen, jetzt kommen noch die guten Ideen so spät. Aber ich habe letztens auf LinkedIn einen Beitrag von dir gelesen.
Ah.
Dort ist es darum gegangen, dass das Bundesstrafgericht hat die Bundesverwaltung, Bundesanwaltschaft eine Anklageschrift zur Kürzung zurückgeschickt. Die Anklageschrift hat 674 Seiten gehabt. Und dann haben sie es irgendwie 5 Jahre gebraucht, zum Kürzen auf 567 Seiten. Also 107 Seiten gekürzt in 5 Jahren. Das macht einen Schnitt von 20 Seiten im Jahr. Und du stellst dann da die grosse Frage, ob man nicht eigentlich aufs englische System umschwenken soll, wo man einfach spezialisierte Anwaltskanzleien so Fälle wird führen, anstatt dass der Staat so Anklagen führt.
Ja, genau. Ja, also führen nur in einem beschränkten Sinn. Also die Untersuchung wird immer noch die Staatsanwaltschaft führen.
Aber die Anklage aber vertreten.
Die Anklage vertreten. Und das würde natürlich beinhalten, dass auch die Anklageschrift durch den Anwalt wird geschrieben werden.
Aber wieso denn nicht die ganze Untersuchung?
Also das, da hätte ich jetzt aus rechtsstaatlichen und rechtspolitischen Sicht schon extremste Bedenken. Also da reden wir ja jetzt von der absoluten Kernaufgabe vom Staat. Und das darf nicht outsourced werden. Hingegen, dass der Staat vielleicht, also ich meine, ich habe mir das noch nicht im Detail überlegt, aber wenn der Staatsanwalt würde vorgeben, was die Anklageschrift ungefähr soll beinhalten und sie dann ausgearbeitet würde werden durch und dann vertreten vor Gericht durch einen Anwalt, dann wäre das so eine Kombination allenfalls möglich. Ich schreibe ja in meinem Beitrag prüfen, ob man das soll prüfen, dann wäre eine Kombination möglich, wo vielleicht auch mit den rechtsstaatlichen Bedenken kompatibel wäre.
Es würde wahrscheinlich schon lange, wenn die Bundesanwaltschaft oder die Staatsanwaltschaft viel systematischer an so Fälle angängten. Weißt du, das lässt sie sich doch auch schematisieren. Sagen, hey, das und das wollen wir genau. Und nicht einfach so ein bisschen treiben, ah, heute machen wir ein bisschen. Also es erscheint immer so, dass es einfach ein bisschen so treiben ist.
Mhm. Mhm. Das kannst du sicher viel besser beurteilen als ich, wenn du noch viel grösseren
Erfahrungsschatz hast. Weißt du, dass man einen Kunden vor Haftgericht, hey, ich will eine Verlängerung, geplant ist noch die Befragung, tak, 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 tak. Und dann der Beweis, den sie noch machen, dann mache ich noch das Gutachten, tick, tick, tick. Ich schätze so und so viel.
Mhm. Ja.
Oder? Und jetzt wird es einmal so, oh, jetzt haben wir Haftverlängerung, oh, jetzt ist dann gerade gleich die Haftverlängerung, muss ich wieder beantragen, jetzt muss ich mal einen Beweis abnehmen. Es wirkt so ein bisschen treiben von diesen Fristen und nicht wirklich strategisch durchdenkt, wie treibe ich einen Fall zügig zu einem Ende.
Mhm.
Und es würde ja auch Sinn machen, die wichtigsten Beweise gerade am Anfang konzentrieren. Oder gerade sagen, eine Woche nach der Verhaftung, hey, ich nehme 7 Zeugen ein, ich mache 7 Zeugen Einvernahmen. Das ist noch Tatnacht. Das ist viel ein besseres Erinnerungsvermögen. Was willst du die Leute 2 Jahre später befragen?
Klar, also ist vielleicht auch einfach ein Zeichen von einer totalen Arbeitsüberlastung, die gar nicht mehr kann geplant werden. Aber vielleicht sollten es alle so machen wie du und am Abend hinsitzen und für den nächsten Tag...
Am Abend langt eben nicht. Weißt du, du musst wirklich...
ja, nein, ich weiß schon.
Und dann hast du die Zeugen nicht erreichbar. Nein, es ist schon mühsam. Es ist schon ein logistischer Aufwand. Aber gerade die Warenfindung, die immer so hoch hängt, bedingt ja eigentlich, dass man zeitnah die Ressourcen investiert und nicht dann über 3 Jahre, also ich meine, für eine Nachlageschriftkürzung 5 Jahre zu brauchen.
Ja, und also, ich meine, man muss sich das mal plastisch vorstellen. Also die erste Anklage ist 2015 erhoben worden. Ich weiß nicht, von wann die Facts sind, aber ich glaube so vor 11 Jahren oder so, 10. Und jetzt sag du mir, wo du im Sommer 2011 in der Ferien gsi bist und was du dort genau gemacht hast. Das ist, ich meine, das ist unmöglich. Klar, wenn ich dir irgendwie ein Hotelprospekt vorhebe und sage, bist du in dem Hotel gewesen, dann kommt dir vielleicht irgendwie so Fetzen wieder in den Sinn, aber mehr nicht.
Mhm.
Und das, also eben, wie du gesagt hast, gerade mit dem Anspruch an die Warenfindung, also wenn es eine erfolgreichere Art gibt, die zu verhindern, dann indem man 10 Jahre später darüber urteilen.
Und was willst du 10 Jahre später jemanden bestrafen? Stell dir vor, du in 10 Jahren, du bist ja so einem anderen Punkt, du bist ein anderer Mensch.
Ja.
Du hast dich schon 7-mal gehütet. Nein, das ist absurd.
Und also das, also der Bereich, der mich am meisten interessiert, ist so organisierte Kriminalität, wo halt in Banden international immer wieder mit neuen Betrugsschemen geschafft wird. Und die erfindet sich ständig wieder neu. Also wenn du denen nicht gleich Einhalt gebietest, dann sind sie mit einem neuen Schema wieder am neue Leute schädigen. Und gut, die sind extrem schwer habhaft zu machen. Aber trotzdem, der Anspruch wäre da.
Ja, und ich glaube, ich habe es bei mir gesehen. Ich habe irgendwann ein bisschen die Nase voll von dem fristgetriebenen zu sein. Also weißt du, so am letzten Abend, man ist auf Zielpost, der ganze Stress, ist dann der Postschalter noch offen? Oder wenn du morgen eine Hauptverhandlung hast, quasi das Plädoyer noch fast in der Nacht schreiben, weil du merkst dann erst wirklich beim Arbeiten der Details, was du noch brauchst und nicht brauchst. Und ich habe jetzt eigentlich das Credo, ich bin 3 Wochen vor der Hauptverhandlung, starte mit dem Plädoyer, so Sachen. Oder 3 Wochen, je nach Frist, aber es ist deutlich vor dem Moment von der Frist.
Mhm.
Also hätte man eine Umstellung gebraucht. Aber wenn du dann einmal umgestellt hast, dann ist ja das dann automatisch so.
Das macht mich in der Kanzlei auch so. Also da kommt zum Glück auch der Impuls von anderen in der Kanzlei, die mich auch ein bisschen disziplinieren. Und das ist ein extremer Gewinn. Wenn das ein bisschen liegen kann und dann nochmal daran arbeiten, und dann ist es eben auch viel angenehmer zum Arbeiten.
Ja, und ich bin überzeugt, dass das in der Strafverfolgung auch funktionieren würde. Dass man eben all die Haftfristen, das ist doch völlig unerheblich. Ich wollte doch den Fall zeitnah möglichst klären.
Ja, ja.
Und ich würde mir auch viel mehr Zeit nehmen in der ersten Hafteinvernahme. Hey, es ist mühsam, ich weiss, man hat Picke, es gibt, es wartet 7 Fälle. Aber ich würde, glaube ich, viel. Gut, jetzt ist es so her, man kann so als Außenstehender so leicht reden, oder? Aber so das Abfertigen gar nicht recht interessieren, möglichst schnell fertig haben, dient natürlich längerfristig nicht, sondern führt wahrscheinlich zum Mehraufwand.
Und führt zum Verdacht von Beugehaft. Von, eigentlich ist es ja noch gut, wenn die unangenehme Untersuchungshaft noch ein bisschen länger geht und dann bekommt man vielleicht dann doch noch die Informationen, die man will.
Dass das System hat, dass man gar nicht recht sich interessiert und fragt, weil man ja eh weiss, es ist ja dann weich gekocht.
Schau, da habe ich zu wenig Erfahrung. Ich sage nur, es führt zu dem Verdacht. Und der steht jetzt mal im Raum und ist für jeden Praktiker, glaube ich, so sichtbar.
Ja, es mag vielleicht vereinzelt so sein, aber ich würde das, glaube ich, so nicht können unterschreiben.
Habe ich kein Problem damit. Also ich sage ja nicht, so ist es. Ich sage mehr.
Ja, es ist der Verdacht. Aber es ist natürlich schlecht, weil Haft ist eigentlich zu vermeiden nach Möglichkeit. Und wenn man mit organisatorischen Belangen die Haft könnte verkürzen könnte, und wir sind uns, glaube ich, alle einig, wer ein bisschen nachdenkt, dass Haft etwas sehr Schlechtes ist für die Leute.
Ja, auf jeden Fall. Also vor und nach der Verurteilung ist es massiv.
Nein, aber eben auch die Ansteckungsgefahr in diesen Gefängnissen und der psychische Belastung und wieder alles wegbricht und für die Angehörigen.
Mhm.
Und das ist eben nicht, weil es ihm gut tut. Das ist eine völlig verkürzte Vorstellung.
Ah ja, klar. Also,
und wenn man das organisatorisch könnte bannen und dieser Ultima Ratio-Regel besser könnte nachleben, dann wäre es halt schon eigentlich ein Gebot. Aber da sind wir wieder beim Thomas von Aquin. Also bei deinen Idealvorstellungen wie ein Staat sollte funktionieren. Wo halt, wie ich schon letztes Mal gesagt habe, halt der Mensch in meinen Augen wirklich zu wenig in Rechnung stellt.
Ja, der Staat sollte seine Kernaufgabe sicher auch bei uns wirklich so ernst nehmen, dass er sie auch mit mehr finanziellen Mitteln, ich meine, wir sind ein Reichsland, verfolgt und ein Team hat in allen Staatsanwaltschaften, wo das, weißt, auf diese Art und Weise, und auf das zielt ja der LinkedIn-Post von mir ein bisschen ab, auf diese Art und Weise, also einen Fall angeht, wie wir in der Privatwirtschaft auch. Also wir schulden ja Rechenschaft unseren Klienten. Und wenn ich da geschrieben habe, das könnte sich eine Kanzlei nie erlauben, dann ist das so ein bisschen das. Also klar, du musst denen die nötigen Mittel geben.
Weißt du, hintenrum finanziell spielt es wahrscheinlich, gängt sich wahrscheinlich sogar noch auf. Weil was so ein Gefängnisplatz im Tag kostet, das ist ja der Wahnsinn.
Ja. Ja, ja.
Weißt du, man hat sich ja im Fall Brian über die Kosten aufgeregt, von dieser Massnahme, von dem Sondersetting. Aber ein Strafvollzug ist nicht weit drunter. ja, im Monat. Also, und die ganzen Kollateralschäden, die dann bei diesen Menschen entstehen, die sind ja gar nicht eingerechnet.
Und machen die Gesellschaft weder sicher noch friedlicher.
Ja, das Gegenteil. Nein, das Gegenteil.
Ja.
Also man hätte ein paar gute Ideen. Hättest du auch gleich so ein Bundesrat werden wie dein Grossvater.
Kann ja noch werden.
Also vielen Dank,
Tobias. Danke, Tobias. Ciao.